heute bei «Apropos Wikinger innen». Wenn man heute Filme oder Serien über die Wikinger schaut, dann stehen meistens Männer im Zentrum. You are here because you are virgins. Meistens sind sie sehr blond und meistens sehr brutal. Die Realität, die ist tatsächlich ein bisschen diverser gewesen. Auch wenn Frauen selten Kriegerinnen geworden sind, haben sie doch recht eine grosse Rolle gespielt. Dagi und Tamedia Wissenschaftsredaktorin Alexandra Bröhm hat über eine Frau zu Wikingerzeiten einen Roman geschrieben. Fiktiv zwar, aber basierend auf dem, was man über die Zeit und über Frauen zu dieser Zeit weiss. Irsa, Journey of Fate heisst der Roman. Und heute bei «Apropos» gehen wir zusammen mit Alexandra Bröhm zurück in ein Dorf im heutigen Norden von Deutschland und in eine überraschend vielfältige Kultur. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alexandra.
Hallo Mirja.
Alexandra, wir gehen ja heute zu den Wikinger und vor allem zu den Wikingerinnen. Wie weit müssen wir da eigentlich zurück in der Geschichte?
Wir gehen zurück ins Frühmittelalter. Das ist also als Zeitalter der Wikinger gilt eigentlich so die Zeit von ungefähr 750 bis 1050. Mhm. Und geografisch kann man es auch noch so ein bisschen eingrenzen. Also das Gebiet der Wikinger sind vor allem die heutigen Länder Schweden, Norwegen, Dänemark, Island. Aber auch, was eben weniger bekannt ist, der Norden vom heutigen Schleswig-Holstein.
Und was ist das damals für eine Zeit? Wie sieht das Leben der Menschen aus und was beschäftigt sie?
Also die meisten Menschen haben eigentlich von Landwirtschaft, von Fischerei, Handwerk, aber auch vom Handel gelebt. Also wir kennen die Wikinger vor allem so mit ihren schnellen Schiffen. Und sie sind wirklich, also für ihre Zeit sind sie sehr geschickte Bootsbauer gewesen. Und die Konstruktion von diesen schnellen Schiffen hat ihnen auch wirklich ermöglicht, nicht nur ihre Überfall, für die sie bekannt sind, sondern auch die wirklich weiten Reisen zu machen, wo sehr eindrücklich sind für die Zeit. Also sie sind über das Gebiet vom heutigen Russland bis auf Bagdad gekommen, sie sind im Mittelmeer gewesen, sie sind bis Grönland gekommen und sie sind sogar 500 Jahre vor dem Kolumbus in Nordamerika gewesen.
Wir werden jetzt ja ganz viel über die Wikinger reden. Wer sind die eigentlich genau?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also, wir reden ja heute, wenn wir von den Menschen eben aus dieser Zeit, aus diesen Ländern reden, reden wir immer allgemein von Wikinger. So haben sie sich selber aber gar nicht genannt. Und leider wissen wir nicht, wie sie sich selber genannt haben. Aber Wikinger ist eigentlich eine Berufsbezeichnung. Wikinger heisst so viel wie Pirat, Seeräuber. Und darum ist es eigentlich all die Leute, die eben nicht auf die Überfälle gegangen sind, wo ein Grossteil der Bevölkerung war, die wären sehr irritiert gewesen, wenn wir sie würden Wikinger nennen.
Mhm. Das heisst, es ist eigentlich mehr darum gegangen, was sie machen und weniger, woher sie kommen.
Also das hat sich halt dann irgendwann später, ich weiss jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber der Begriff, der ist erst viel, viel später, der eigentlich halt so für alle Menschen übernommen wurde aus dieser Zeit, obwohl es eigentlich nur ganz kleine Gruppen bezeichnet, halt auch aus dem heraus, dass wir nicht wissen, wie sie sich tatsächlich bezeichnet haben.
Du hast jetzt gesagt, es geht bei den Wikinger damals viel um Seefahrt. In der Schweiz haben wir ja bekanntlich keinen Meeranschluss, aber wie nahe sind sie auch der Schweiz gekommen?
Ja, das ist auch nicht ganz einfach zu sagen. Also es gibt keinen Beleg, dass sie tatsächlich auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz gewesen sind. Aber sie sind ja über die Flüsse in Mitteleuropa, also auch auf dem Gebiet von heutigen Deutschland, heutigen Frankreich, sind sie relativ weit auch ins Landesinnere vorgestoßen. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass vielleicht der eine oder der andere über den Rhein bis auf Basel gekommen ist. Aber so genau weiss man es nicht. Und also die Schweiz ist jetzt leider nicht so das Kerngebiet, wo man Spuren findet.
Okay, also bleiben wir eher im Norden von Deutschland. Wenn wir jetzt heute darüber reden, über die Zeit, woher wissen wir überhaupt irgendetwas? Das ist ja wahnsinnig lang her.
Ja, das ist sehr eine wichtige Frage. Also wir haben einerseits schriftliche Quellen, aber die schriftlichen Quellen sind eben nicht von den Wikinger selber. Das ist, also es gibt, sie haben nur so wenige Inschriften eigentlich hinterlassen, vor allem auf Stein. Und sonst haben sie in einer mündlichen Kultur gelebt, also mit mündlichen Überlieferungen. Und es gibt schriftliche Quellen, die zeitgenössisch sind, aber die sind grösstenteils von den Opfern von ihren Überfällen. Also, das haben dann Mönche oder Chronisten haben das aufgeschrieben. Und dementsprechend fokussiert natürlich das Bild eben genau nur auf das, was wir heute auch im Wort haben, auf den Schrecken, auf den Überfall, aber alles andere. Also, weil es hat dann häufig auch so Eigeninteresse gegeben von denen, die das aufgeschrieben haben, weil sie sich zum Beispiel haben müssen verteidigen, also haben sie müssen rechtfertigen, dass sie sich nicht so gut verteidigt haben. Also, und dann haben sie vielleicht gesagt, wenn die Wikinger mit 3 Schiffen gekommen sind, sind das plötzlich 30 gewesen im Bericht. So ist das nicht ein wahnsinnig zuverlässig. Also es ist eine Quelle für uns, wie die Wikinger in dieser Zeit wahrgenommen worden sind, aber man erfährt nicht jetzt so direkt sehr viel über ihr tatsächliches Leben. Mhm. Und dort ist eigentlich die Archäologie sehr ein wichtiger Punkt. Also dort gibt's Funde, also natürlich sehr viele verschiedene Funde, wo dann zum Teil auch das Bild könnt korrigieren, also wo man dann auch zum Beispiel in Ausgrabungen sieht, wenn in der Quelle steht und dann haben sie den ganzen Ort niederbrannt, dann findet man manchmal in der Archäologie gar keine Brandspuren. Und dann kann man sich natürlich fragen, wer hat jetzt da was aufgeschrieben, mit welchem Motiv und was ist tatsächlich passiert. Also, mhm. Und was es auch noch gibt, sind, das kennen vielleicht auch die eine oder die andere, es gibt ja die Isländer-Sagas und es gibt die Prosa-Edda und die poetische Edda. Das sind auch spannende Quellen, aber die sind leider auch erst Jahrhunderte später tatsächlich aufgeschrieben worden. Und zwar von Menschen, die eben schon christianisiert gewesen sind.
Und klar ist, so ein bisschen das Gefürchige, das Schreckliche, das Kriegerische, das ist ja so ein Mythos, der bis heute sehr stark überlebt hat, wenn man an die Wikinger denkt.
He's here.
Man muss ja sagen, es gibt heute wahnsinnig viel zu den Wikinger. Zum Beispiel Filme wie «The Northman».
I want to save you, Mother.
I want to save you, Mother.
I want to kill you, Fjöller.
Oder populäre Netflix-Serien. Wie zum Beispiel The Vikings. Es gibt Cartoons für Kinder, Vicky der Wikinger zum Beispiel.
Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, sie fresst das Segel an. Hey, hey,
und was ich kürzlich erfahren habe, auch jede Menge an TikTok-Videos, die sich mit den Wikinger auseinandersetzen.
I call myself a modern Viking, that's what this shirt says. And I live something called the modern Viking lifestyle, which a lot of people don't seem to agree with.
My mother told me someday I will buy my galley with good old.
Der Kriegermythos, der da so aufrecht gehalten wird, wie viel hat der mit der Realität tatsächlich zu tun?
Der hat vermutlich schon einen wahren Kern. Also es ist eine Gesellschaft von dem, was man weiß, wo schon das Kriegertum eine grosse Rolle gespielt hat. Also wo so auch die Tugenden, die sogenannten wie Tapferkeit, Ehre, Ruhm, das ist sehr wichtig gewesen. Also auch für den Krieger ist es wichtig gewesen, so dass er seine Ehre immer behaltet, also dass er eben quasi kämpft nach gewissen vorgeschriebenen Regeln. Und es ist sicher eine Gesellschaft gewesen, wo Gewalt, aber das ist auch nichts Besonderes gewesen für das Frühmittelalter, wo Gewalt sicher eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die Krieger, die sind angesehen war. Also das ist vermutlich nicht so falsch.
Kannst du dir erklären, was uns heute so an dieser Kultur fasziniert, dass es eben auch so viele Filme und Serien gibt, die sich mit dem befassen?
Mhm. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Also einerseits, glaube ich, verkörpern sie eben so etwas Wildes, Abenteuerliches. Eben, sie sind in einer schwierigen Zeit wahnsinnig weit gereist. Und ich glaube, viele Leute bewundert das oder auch ihre Schiffe, wo sie eben schon dort haben können konstruieren. Und gleichzeitig eben durch das, dass wir recht wenig über sie wissen, kann natürlich auch jeder und jede so ein bisschen das hineininterpretieren, wo man gerne drin sieht. Vermutlich, wenn wir zurückreisen ins 9. Jahrhundert, wären wir recht erstaunt, was wir tatsächlich sehen. Also,
okay.
Und was vermutlich auch noch ein Punkt ist, vor etwa 20 Jahren hat es ja die Trilogie gegeben von Peter Jackson, da die Lord of the Rings Film. Dort geht es zwar nicht um Wikinger, aber man weiss ja, dass der Tolkien sehr beeinflusst war von der nordischen Mythologie. Und ich glaube, die Filme haben wie auch nochmal so ein bisschen geholfen, um dem Ganzen überhaupt mit dem Fantasy-Boom zu diesen Wikinger auch nochmal so ein bisschen Popularität zu geben.
Wenn man jetzt das alles anschaut, die Wikinger-Serien, die Bücher und so weiter, dann ist die Welt meistens sehr männlich, auch sehr brutal. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, das auch in dieser Zeit spielt, aber wo eine Frau die Hauptrolle spielt, nämlich die Irsa. Stell uns mal die Protagonistin von deinem Roman vor.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also, die Geschichte von der Irsa spielt im Jahr 834. Und die Irsa ist eine junge Frau, die in einem kleinen Dorf im Norden vom heutigen Schleswig-Holstein lebt. Sie kümmert sich allein um ihren kleinen Bruder. Und eigentlich träumt sie aber davon, eben als Kriegerin sich in einem Raubzug von den Wikinger anzuschliessen. Sie hat den Traum aber aufgeschoben, bis ihr Bruder älter ist, weil ihre Mutter, die eine wichtige Seherin war, also Magie, die ist vor ein paar Jahren gestorben und darum sind die zwei wirklich auf sich allein gestellt. Und sie sind auch Aussenseiter in dem Dorf, wo sie leben. Das hat eine tragische Vorgeschichte. Und die Geschichte vom Buch fängt eigentlich dort an, wo Irsa an einem Tag von der Jagd heimkommt und ihren Bruder nicht mehr finden kann. Er ist spurlos verschwunden. Niemand weiss etwas, niemand wird ihr bei der Suche helfen. Und der Einzige, der Hilfe anbietet, hat eigentlich etwas anderes im Sinn. Und ihr wird dann relativ schnell eigentlich klar, dass sie losziehen muss, um ihren Bruder zu suchen. Und das war eine sehr gefährliche Reise, dort mal für eine junge Frau alleine. Also sie wollte dann in die Wikingerstadt Heitabu, das ist das heutige Schleswig, und merkt nicht, dass sie verfolgt wird. Und also ich will jetzt da nicht die ganze Geschichte erzählen, aber es geht eigentlich im Buch, einerseits geht es um die Suche nach dem verschwundenen Bruder, also das Mysterium von dem. Dann geht es aber auch um den Traum vom Kämpfen, auch das ist ein wichtiges Thema. Und es hat eine Liebesgeschichte, weil sie lernt dann unterwegs einen jungen Krieger kennen.
Also würde mich natürlich wundern, was aus dem Bruder wird, aber das verraten wir jetzt nicht. Ich glaube, dein Buch ist etwa 600 Seiten lang, oder?
Fast, ja. Also es hat nur ein Nachwort und so. Vielleicht der Text selber ist etwa 550. Und ich wollte es eigentlich nicht so lange schreiben, aber es ist einfach so lang.
Weil es auch viel zu erzählen gibt. Wie bist du gerade auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu erzählen von der Irsa?
Meine ursprüngliche Idee zu dem Buch geht zurück auf einen Artikel, den ich geschrieben habe, vor ein paar Jahren, und zwar über einen tatsächlichen archäologischen Fund, wo man in Schweden hat man schon vor mehr als 100 Jahren so ein Grab gefunden von einem wichtigen Wikinger-Anführer, wie man lange gemeint hat. Der war mit vielen Waffen begraben gewesen. Und vor ein paar Jahren hat man dann mit der neuen Methode eine DNA-Analyse machen von diesen Knochen und hat herausgefunden, das ist kein Mann gewesen, sondern eine Frau, wo dort so mit vielen Waffen und in einem wichtigen Grab begraben gewesen ist. Und das hat mich irgendwie dann nachher sehr beschäftigt oder einfach fasziniert. Und aus dem heraus ist dann wie so die Idee entstanden, eigentlich könnte ich eine fiktive Geschichte von so einer Kämpferin erzählen.
Und wie stark basiert die noch auf den historischen Fakten, die ja den Anlass gegeben haben für das Buch? Und wie viel ist da quasi so ein bisschen ausgeschmückt dazu erfunden?
Also ich habe versucht, bei allem, also was man weiss, eben das Problem ist ja, dass man vieles nicht weiss, aber bei dem, was man weiss, habe ich versucht, mich sehr stark an den aktuellen Forschungsstand eigentlich zu halten. Und die Sachen, die ich dann auch dazu erfunden habe, auch so ein bisschen im Sinn von dem. Aber natürlich ist es wahnsinnig schwierig, also es fängt nur schon mit dem an, dass wir heute, also nur schon zu sagen, jemand träumt davon oder jemand will etwas werden, das ist sehr ein modernes Konzept. Also wir wissen nicht, ob die Leute vor 1200 Jahren auch so gedacht haben. Aber um ein Buch zu schreiben, das heutige Leserinnen und Leser irgendwie gerne lesen, muss man natürlich dann wie auch so gewisse Kompromisse machen. Also ich habe immer wieder auch Kompromisse einfach gemacht für zugunsten von der Leserin und von der Dramaturgie. Es ist ja keine historische Abhandlung, sondern es ist ein Unterhaltungsroman.
Wenn wir jetzt bei dem bleiben, wo man weiss, also was Fakten sind sozusagen aus dieser Zeit, was kann man denn sagen, welche Rolle Frauen bei den Wikinger allgemein gespielt haben?
Ja, das ist eben eigentlich auch sehr spannend. Also so, man muss es ja dann immer vergleichen mit zeitgenössischen anderen Kulturen. Also eigentlich so im Vergleich mit anderen frühmittelalterlichen Kulturen haben die Frauen bei den Wikinger relativ eine gute Stellung gehabt. Also relativ. Es ist sicher eine mannendominierte Welt gewesen, aber sie haben Recht gehabt, wo andere Frauen nicht gehabt haben. Sie haben sich zum Beispiel können scheiden lassen, sie haben können Besitz haben, sie haben auch selber können bestimmen, wo sie sind. Sie haben nicht können bestimmen, wer sie heiratet. Das hat in den meisten Fällen der Vater entschieden. Aber sie haben auch Höfe geführt, zum Beispiel, wenn Männer unterwegs gewesen sind. Und es hat eben die, also wie man heute nach dem heutigen Forschungsstand vermutet, es hat die Kriegerinnen gegeben. Nicht in riesiger Zahl vermutlich, aber es hat sie gegeben. Also es ist auch eben der Fund, den ich vorher erzählt habe von Birka, das ist nicht der einzige. Also es hat inzwischen mehrere so Funde gegeben, wo man auch etwas Ähnliches hat herausfinden können. Und früher war eben in der Archäologie das häufig so gewesen, dass man weil in diesen Gräbern hat es nicht immer Knochen. Und dann hat man häufig einfach, wenn man eine Waffe gefunden hat, hat man gesagt, ah, das ist ein Mannengrab. Mhm. Und wenn man irgendwie eine Webutensilie gefunden hat, dann hat man gesagt, ah, das ist eine Frau. Und heute kann man das wie so ein bisschen noch eigentlich besser einordnen. Und das alles, was Sie jetzt aber gesagt haben, das gilt natürlich nur für die Frauen, die nicht Sklavinnen gewesen sind. Also, es ist auch ein Aspekt, den man von der Wikingerzeit selten thematisiert. Aber es hat Sklaverei gegeben. Also Sklaven und Sklavinnen sind ein wichtiger Teil gewesen von dem ganzen Handelsnetz und auch vom Wohlstand von diesen Menschen dort. Und meistens haben sie die geraubt, wenn sie eben ihre Überfälle gemacht haben und dann verschleppt und dann je nachdem auf dem Markt bei ihnen oder auch in Osteuropa verkauft. Also das ist also eine Komponente, die sehr schwierig ist, aber das ist auch ein Thema, das man eigentlich muss anschauen muss, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt. Und darum eben für die Sklavinnen hat das alles natürlich nicht gegolten.
Mhm. Das heisst, es gibt durchaus Frauen, die in dieser Gesellschaft ganz eine schlechte Position hatten, eben die Sklavinnen, wie du sagst. Kann man dann alles in allem sagen, das ist doch aber fortschrittlicher, wie man würde denken?
Ja, für eine gewisse Gruppe von Frauen bestimmt. Also eben so das, was ich vorher gesagt habe, dass man es vergleicht. Also, und was auch noch sehr ein spannender Punkt ist, also so im Weltbild von diesen Menschen hat ja die Magie eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und die Magie war eine Domäne der Frauen. Und das war eine machtvolle Position gewesen. Und es hat zwar auch Männer gegeben, eben weil es eine machtvolle Position war, die versucht haben, sich dort zu etablieren. Aber eigentlich war es gesellschaftlich verpönt gewesen, wenn Männer, die sind dann zum Teil auch beschimpft worden. Und, aber weil eigentlich sind das die Frauen gewesen, die die Magie in ihren Händen hatten. Und das ist auch dann etwas, was das Christentum, also die Gebiete sind ja am spätesten in Europa christianisiert worden. Und das Christentum hat diesen Frauen natürlich dann sehr viel von dieser Machtposition weggenommen, weil nachher hat es das natürlich alles nicht mehr gegeben.
In deinem Buch gibt es ja ein Nachwort, das du geschrieben hast, auch aus deiner Perspektive als Wissenschaftsredaktorin, die sich ja schon oft auch mit dieser Zeit befasst hat. Und du zitierst dort einen Wikingerforscher, nämlich den Neil Price. Der hat unter anderem gesagt, unsere heutige Welt würde die Wikinger sehr langweilig finden. Was ist mit dem genau gemeint?
Ja, also übrigens nur so nebenbei, den Neil Price kann ich extrem empfehlen für alle, die sich einfach mal so ein bisschen informieren wollen, historisch über die Zeit. Aber er meint mit dem eben genau das, was ich vorher kurz auch angesprochen habe, das ist so das Weltbild von den Menschen dort, wo Spiritualität ist wie so einfach ganz ein normaler Teil vom Alltag gewesen, also beziehungsweise von ihrer Art, wie sie auf die Welt geschaut haben. Also es ist ja nicht die Frage, die wir heute haben, glaubst du oder glaubst du nicht, die hat es gar nicht gegeben, sondern es ist einfach, die Wahrnehmung von der Welt ist so gewesen, dass eigentlich fast alles belebt gewesen ist. Und Darum hat es auch Elfen und Geister und Troll und Zwerge gegeben, die wie selbstverständlich einfach in dieser Welt auch mit den Menschen gelebt haben. Und das hat er auf das bezogen eigentlich, dass sie so das sehr Rationale, wo das alles überhaupt keine Rolle spielt, das hätte sie vermutlich sehr langweilig gefunden.
Wenn du jetzt selber das Buch nochmal in die Hand nimmst, eben die fast 600 Seiten, gibt es etwas, wo dein liebster Moment ist aus dem Buch?
Ja, das ist sehr schwierig. Also es gibt viele Stellen. Ich kann nicht eine einzelne Stelle sagen, wo jetzt meine allerliebste ist. Aber wenn man jetzt wie nochmal so ein bisschen kurz will reinhören, dann würde ich sagen, also habe ich eine Stelle ausgelesen, wo relativ am Anfang von der Geschichte ist, wo eben der Bruder von der Irsa, von der Hauptfigur, verschwunden ist und sie sucht sich Hilfe, weil das ist eben auch, hat auch zu dem Weltbild passt, sie geht zu einer Seherin, um die um Hilfe zu bitten. Und das Treffen verläuft relativ dramatisch.
Wie das tönt, da können wir kurz reinhören. Das ist ein Auszug aus dem Hörbuch zu Irsa, gelesen von der Schauspielerin Nina Reitzmeier.
Ich, Refna, rufe dich! Gebt uns ein Zeichen! Gebt uns ein Zeichen! Mitten im Wort bricht Refna ihre Verse ab. Ihre Lippen stehen offen, als hätte ein eisiger Wind sie festgefroren. Ihr Blick geht ins Leere. Dann zuckt sie zusammen, ein Schauder fährt durch ihren Körper, ihr Kopf zittert. Sie bewegt ihn leicht nach rechts, leicht nach links, als müsse sie sicher gehen, dass er ihr noch gehorcht. Nein, 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 sagt sie dann. Ihre Stimme wird mit jedem Nein lauter. Irsa ist unsicher, ob all das Teil der Zeremonie ist. Sie hat früh gelernt, ihre Mutter nicht zu unterbrechen, wenn sie mit den Geistern sprach. Sie hört einen lauten Schrei. Aber was ist los? Was hast du gesehen? Wo ist Sjalvi? Ein böser Geist. Eine Warnung. Suche nicht nach Sjalvi. Raus! Raus! Refna schwingt den Stab in Irsas Richtung. Was für ein Geist? Ich muss wissen, was los ist. Bitte! Verschwinde sofort, oder ich verfluche dich! Irsa dreht sich um, stolpert über etwas, das sie im Dunkeln nicht erkennen kann, und rennt davon.
Danke vielmals, Alexandra, dass du die Geschichte und die Rolle der Frauen bei den Wikinger auch nochmal im Podcast «Apropos» erzählt hast.
Danke, es hat mich gefreut, um da zu sein.
Und das war die heutige Folge von «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören dir am Montag wieder. Macht's gut. Viel Spass beim Lesen und ciao miteinander.